persönlich. Christine Hubacher im Gespräch mit Gästen.
Grüß euch miteinander zum letzten persönlich im alten Jahr. Wir sind im Foyer vom Stadttheater zu Bern. Meine Gäste sind Marianne Ganton, sie ist Pflegedienstleiterin, früher hat man dem Oberschwester gesagt, vor kardiologischer Abteilung im Inselspital, da zu Bern. Marianne Ganton ist 58 und lebt in Fraubrunnen, das ist zwischen Bern und Solothurn. Der andere Gast ist Josef Hochstrasser, früher katholischer Priester, heute reformierter Pfarrer und Religionslehrer. Der Josef Hochstrasser ist 60 und lebt mit seiner Frau in Oberentfelden im Kanton Aargau. Ganz herzlich willkommen. Marianne Ganton, ich weiss, dass ihr über die Weihnachtstage gearbeitet habt. Ist das eine spezielle Zeit denn im Spital?
Das ist eine spezielle Zeit, weil Weihnachten ist halt, das hat Tradition. In vielen Familien feiert man ja Weihnachten auch. Und bei uns ist es noch etwas spezieller, weil wir natürlich auch aus allen Kulturen Patienten, aber auch Mitarbeiter haben. Und eigentlich mit Ausnahme von diesem Jahr werden die Weihnachtsbäume bei mir immer von einem Muslim geschmückt. Der macht das mit mir. Und ich mache auch jedes Jahr eine Weihnachtsfeier. Das ist immer ein bisschen heikel, weil Kardiologie ist ein Notfallbetrieb. Also man hat viele Notfälle auch in dieser Zeit. Gerade auch, weil andere Kliniken zum Teil dann ein bisschen weniger arbeiten, haben wir aber noch gerade ein bisschen mehr. Und dann ist es gerne ein bisschen heikel, dass man dann gleich die Ruhe findet und die Besinnlichkeit, die eine Weihnachtsfeier eigentlich braucht. Und die war heute speziell gewesen. Es hat nämlich einen Hindu gehabt in dem Raum, wo wir die Feier gemacht haben. Es hat einen Spanier gehabt als Patient. Und von beiden hat es natürlich Familienangehörige da gehabt. Und dann hat es Italiener und dann noch Schweizer gehabt. Und die Pflegende von mir sind mit ihren Kindern gekommen, die dann geflötelt und Versli ausgesagt haben. Und der Hindu-Patient der hat mir zuerst gesagt, er will gerne, dass der Vorhang zubleibt. Er will nicht an der Weihnachtsfeier teilnehmen. Und dann haben wir gesagt, ja, Weihnachten ist für uns halt ein Fest von der Freude. Und es wäre ein bisschen schade, wenn er sich hinter einem Vorhang würde verstecken. Am Schluss von der Feier habe ich gesagt, lasst den Baum noch drinnen, weil ich habe gesehen, dass das 5-jährige Mädchen von diesem Patienten, das hat leuchtende Augen gehabt, in diesen Baum hineingeschaut. Und was ist passiert? Er hat sein Handy vorgenommen und das Mädchen hat genauso wie die Kinder von meinen Pflegenden müssen zum Baum stehen und er hat ein Foto gemacht. Das war für mich das Highlight von dieser Weihnachtsfeier.
Weihnachten im Inselspital, dort in dem grossen Zimmer, wo es 4 oder 6 Patienten drin hat. Ich bin ja vor der Weihnacht einmal zu euch schauen, wie das dort so und her geht auf der Herzabteilung. Josef Hochstrasser, ihr seid ja Religionslehrer und Pfarrer. Habt ihr geschafft über die Weihnachten?
Nein, also ich hatte keinen Gottesdienst selber, aber ich habe vor 22 Jahren als katholischer Priester damals letztmals einen Gottesdienst gefeiert, als katholischer Priester an Weihnachten. Und seither bin ich nie mehr in einer katholischen Kirche gewesen. Und das mal das erste Mal wieder. Das erste Mal als reformierter Pfarrer bin ich in eine katholische Messe gegangen an Weihnachten. Und ich muss schon sagen, das hat mich schon sehr, sehr bewegt. Also, ich bin selber verschrocken, dass ich als reformierter Pfarrer nicht in einen reformierten Gottesdienst gegangen bin, sondern in eine katholische Messe. Und das ganze Ritual und die ganze Mystik und auch das Sinnliche, was ich an der katholischen Kirche sehr, sehr schätze, das ist wieder hochgekommen. Und dann natürlich die ganze Botschaft von Weihnachten, die hat mich sehr, sehr getroffen. Da ruft ein Kaiser auf, dass sich alle eintragen sollen in Listen, damit man die Leute in Kontrolle hat. Und da wird ein Kind geboren. Sie müssen sich die Spannung vorstellen zwischen dem Kaiser in Rom, der alle Macht hat auf dieser Welt, und dem einfachen Kind, der ohnmächtig ist. Das gibt mir ein ganzes Lebensprogramm, dass sich die Ohnmacht durchsetzt in eine positive Macht. Und das ist mir alles durch den Kopf gegangen in dieser katholischen Weihnachtsliturgie.
Und ihr sagt, das ist seit über 20 Jahren das erste Mal, dass ihr wieder in einer katholischen Kirche seid?
Das ist richtig so, ja.
Ist der Groll so gross gewesen, dass ihr aus der katholischen Kirche seid rausgeschossen worden? Ich sage es ein bisschen salopp, dass ihr einfach dort nicht mehr reingehen konntet?
Ja, ich war damals schon wahnsinnig aggressiv gewesen. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, dass man mich rausgerührt hat, weil ich geheiratet habe. Und ich habe diesen Groll auch zugelassen. Ich habe die Aggressionen zugelassen. Aber Sie können wirklich davon ausgehen, dass ich heute mit der katholischen Kirche versöhnt bin. Ich bin nicht aus, weil ich Groll hatte, nicht mehr in eine katholische Kirche gegangen, sondern weil ich auch eine gewisse Scheu hatte. Ich habe nicht mehr dazugehört, das ist ganz klar. Obwohl ich noch lange katholisch war auf dem Papier, das ist richtig so. Aber ich wollte den Weg halt weggehen von der katholischen Kirche. In ein neues Umfeld, das mich trägt.
Der Glaube im Spital, das ist wichtig, Marianne Gander.
Ja, das ist wichtig, weil für viele Patienten bedeutet natürlich der Glaube auch der Halt, dass also sie ihren Halt im Glauben. Und ich bewundere das irgendwann auch immer wieder, wie die Leute mit dem Glauben stark können sein können, in einer schweren Krankheit. Weil ich selber empfinde das nicht so, ob schon ich auch irgendwie etwas übergeordnet, aber ich könnte es nicht so recht einordnen. Einfach bewusster wird es einem, wenn ich in der Bretagne am Meer hocke zum Beispiel und man die Gezeiten, die seit Hunderttausenden von Jahren immer gleich sind, dann merkt man, dass wir nicht so viel sind und wirklich nur eine Passage auf dieser Welt. Aber ich respektiere das und wir haben zum Glück auch gute Seelsorge im Spital, wo wir auch beiziehen, regelmässig bei Patienten, die das brauchen. Und manchmal gibt es Gespräche, ja, tiefe Gespräche in kurzer Zeit mit Patienten über den Glauben. Und das beeindruckt mich immer sehr, muss ich sagen, wenn ich eben sehe, wie fest das den Leuten helfen kann.
Wenn ihr sagt, dass ihr entweder einen Glauben findet oder an etwas glaubt, wenn ihr in der Bretagne am Meer seid, als bei euch auf der Abteilung. Aber dort spielt doch so viel zwischen Leben und Tod. Ist man nicht manchmal schon überrascht, dass Leute wieder gesund werden, wo man denkt, hey, die schaffen es nicht?
Ja, das gibt es schon. Wobei, wir haben manchmal schon einen Groll. Oder? Warum muss jetzt das sein? Ein junger Patient, der noch Familienpflichten hat. Und warum muss jetzt das so sein, dass dem sein Leben jetzt schon ein Ende nehmen muss? Also, ich bin nicht immer im Einklang und frage mich manchmal, ja, warum muss es jetzt gerade dort sein? Und jemand anderes, der gerne gehen will von dieser Welt, der seit Jahren abhängig ist, der da ist, der nicht gehen kann. Und gleich merkt man dann halt, die Leute können nicht aus irgendeinem Grund nicht gehen. Irgendetwas hat ihm halt eben am Leben. Und ich denke, das ist wichtig, dass man den auch loslassen kann. Und das ist manchmal schon schwierig für die Familienangehörigen, weil es hängt manchmal schon an denen, dass die Leute nicht loslassen können.
Also, Merkt ihr das?
Ja, wir haben das Gefühl. Also wenn man lange in der Pflege ist, schafft man halt sehr viel mit Intuition, mit Gefühl, wo man gar nicht so rechte Worte fassen kann. Ich merke jetzt auch hier, dass mir das nicht ganz leicht fällt, dass ich Worte reinfasse. Aber es gibt Angehörige, die behalten ihre Leute und die können wegen dem nicht gehen. Ein bisschen über die Spitze gesehen, wenn ich das so sage.
Also das hört man ja manchmal, dass nachher, wenn die Verwandten aus dem Zimmer rausgehen oder dann nachher heimgehen, dass dann die Leute dann wirklich auch sterben können.
Ja, das sehen wir manchmal. Das ist nicht immer so, aber das sehen wir manchmal. Dass es das braucht, für das jemand wirklich gehen kann.
Ihr macht ja Beerdigungen. Letzthin hat hier an dieser Stelle die Pfarrerin gesagt, im Sommer war es, sie machen eigentlich fast lieber Beerdigungen als Hochzeiten, weil die Leute bei den Beerdigungen mehr bei sich sind. Und bei den Hochzeiten sind die Leute irgendwie, weiss ich was, in einer Glamour-Welt drin. Wie ist es bei euch?
Also das trifft mich immer selber sehr, eine Beerdigung. Und ich kann der Kollegin nachfühlen, das ist ganz klar, dass dann die Leute wirklich bei sich selber sind und es geht um die eigene Existenz. Also die Leute, die zurückbleiben, die Leute, die prägen am Grab, die wissen natürlich, ich muss selber einmal gehen. Aber ich muss Ihnen schon sagen, das ist etwas vom Diffizilsten in meiner Arbeit, in einer Beerdigung zu halten. Denn ich verstehe mich als Pfarrer niemals als Funktionär. Also ich könnte nicht zweimal eine Predigt halten. Ich habe einen ganzen Stapel von Predigten daheim seit 1973, aber ich habe nie eine doppelt gehabt, weil ich bin immer wieder ganz anders. Ich habe immer wieder eine ganz andere Situation und auch bei einer Beerdigung ist das eine riesen Arbeit. Also der ganze Trauerprozess oder wenigstens ein Teil davon mitzugehen. Aber auf der anderen Seite ist es auch ganz, ganz herrlich, eine Taufe zu halten, beispielsweise. Die letzte Taufe, die ich hatte, ist am Bodensee. Da habe ich mit hoffentlich sauberem Rheinwasser den Täufling getauft, also direkt am Bodensee. Leute, die jetzt mit den Kirchen nicht viel mehr anfangen können, haben mir gesagt, sie möchten gerne ihr Kind von mir taufen lassen. Und ich habe auch Trauungen von Leuten, die also im Leben auf dem Karren gefallen sind, die bei meinen Kollegen irgendwo keine Aufnahme finden. Und da mache ich eine Trauung auf dem Bauernhof. Da sind keine Kirchenbänke natürlich, sondern einfach so Strauballen, wo dann die Leute drauf gesessen sind. Und das sind ganz, ganz, ganz eindrückliche, ganz nah am Leben sich befindende Momente.
Wieso sagt ihr, die bei euren Kollegen keine Aufnahme gefunden haben? Ich kann den Pfarrer sagen, euch traue ich nicht.
Ja, schon. Wenn ein Ehepaar beispielsweise die Voraussetzungen einfach nicht erfüllt, kann man es natürlich schon zurückweisen.
Was? Welche Voraussetzungen?
Ja, zu mir kommen beispielsweise Leute, wo die Frau aus der Kirche austreten ist und er reformiert ist. Aber der Kirche nicht gross nachfragt. Aber halt eben von dem, was der Mann vor 2000 Jahren gebracht hat, eben schon sehr, sehr fasziniert ist. Und da schaue ich, da rede ich mit diesen Leuten. Und wenn ich sehe, dass sich da kein Kasperli-Theater abspielen wird, dann mache ich eine Trauung. Und wenn sie im Wald ist oder wenn sie irgendwo ist.
Aber du musst merken, es muss stimmen.
Ich muss merken, dass sie irgendwo beflügelt sind, bewegt sind, salopp gesagt angefressen sind von dieser Praxis, die Jesus von Nazareth brachte. Da bin ich ja selber auch. Ich bin ja selber auch völlig, völlig weg. Ich will nicht immer prägen über das, was die Kirchen kaputt machen. Und die reformierte Kirche und die katholische Kirche, die können die Botschaft Jesu nicht kaputt machen. Ich bin bewegt von diesen Geschichten, die da in der Bibel aufgeschrieben worden sind. Es gibt Geschichte von einem epileptischen Bub. Da sind wir ganz in der Nähe von ihrer Arbeit, Frau Gando. Juden und Apostel haben miteinander gestritten, haben ein ideologisches Gezänk losgelassen, wie man jetzt den Bub könnte heilen. Und es ist ihnen nicht gelungen. Kommt Jesus dazu, schubt sie weg und nimmt sich einfach an, den Menschen. Religion ist ein heilendes Geschehen. Ich will nicht immer über negative Sachen reden, über Kreuzzüge und über Hexenverbrünnungen und so weiter. Das ist geschehen. Das ist falsch gewesen. Ich will, dass Religion auf dieser Welt ein heilendes Geschehen ist. Jesus ist hergekommen, ist achtsam gewesen, fast wie ein Buddhist. Und prompt ist der Bub geheilt worden. Natürlich nicht innerhalb von einer Sekunde, aber ich denke, es sind vielleicht selbst Heilungskräfte in Gang gekommen von diesem Bub. Durch die Tatsache, dass
Herr
Jesus
Hochstrasser, möchtet ihr damit sagen, wenn man nur genug an Jesus glaubt, dann wird man gesund und bleibt man gesund?
Nein, so einfach ist das nicht.
Wurden wir der Welt noch arbeitslos?
Ich bin auch kein Fundamentalist, wo einem Jesus irgendwann noch mal begegnet ist und dann tack, ist der Glaube da. Nein, das ist ein Geschehen, ein ganzes Leben lang. Ich setze mich mit dem Typ auseinander. Ich bin Fan von dem Typ.
Sind Jesus-Fan?
Ich bin Jesus-Fan. Und jeder und jede da innen kann sich auf den Weg begeben. Und ich finde, das tut wahnsinnig gut. So kann man ein Leben meistern. Aber ich denke nicht dauernd an Jesus. Ich denke auch an Schutten und so weiter.
Aber das ist etwas, einfach der Glaube an Jesus oder was er alles gemacht hat, erlebt hat, was man nachliest in der Bibel, wo Halt gibt.
Ja, oder das kleine Samenkorn, wo im Verlauf der Zeit ein riesiger Baum wird. Ja, das ist eine ganze Entwicklungspsychologie hinterher. Und das heisst doch nicht, dass ich mir einfach sage, jö, herzig die Geschichte. Sondern das bin ich selber. Ich bin das munzige kleine Samenkörnchen, das darf im Leben sich entwickeln. Und sie alle auch.
Frau Gandon, man kann sich gut vorstellen, dass der Josef Hochstrasser seine Schüler begeistern kann, der Kantonsschulzug.
Das kann man sich total vorstellen, wenn man ihn hier hört. Wir können fast selber zum Fan werden.
Nein, Sie, Frau Gandon, ich bin kein Guru. Aufgepasst. Das ist.
Wie macht ihr das denn bei den Schülern? Wenn ihr so redet, habt ihr ja etwas sehr flammend, so könnt ihr die Leute begeistern. Was macht ihr denn das eure Schüler, eben, dass ihr nicht der Guru seid von euren Schülern?
Ja, das frage ich Sie hier und da. Sind ihr noch selbstständig? Wirklich? Also wir haben ein wunderbares Verhältnis miteinander.
Ich gehe so. Wenn ihr mich fragt, bist du noch selbstständig? Klar sage ich dann ja.
Ja, Sie. Die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten, das sind eigenständig denkende Leute. Und ich trage ja auch hoffentlich ein kleines bisschen dazu bei. Das ist einer von meinen pädagogischen Grundsätzen, dass ich wirklich alles daran setzen möchte, dass junge Menschen zu sich selber kommen, zu einer eigenständigen Weltanschauung. Und die sage ich mir schon, sie, also jetzt, das nehmen wir nicht an. Zum Beispiel Gottesfrage. Da sind wir jetzt gerade dran mit den Maturandinnen und Maturanden. Mein Ziel ist, dass jeder von diesen 16 einen eigenen Bezug zum Phänomen Gott findet. Ich habe einen, ich habe meinen. Den müssen Sie nicht übernehmen. Das wäre auch kriminell, das wäre auch imperialistisch.
Hättet ihr eine Gottesvorstellung?
Wie lange haben wir Zeit? Ich bin als Bub bin ich absoluter Theist gewesen. Das heisst, ich habe geglaubt, dass ich im Jenseits ein Gott, eine Person, und dann schaue ich so ein bisschen, dass alles einigermaßen in der Fuge bleibt auf dieser Welt. Noch im Theologiestudium bei den Jesuiten in Innsbruck habe ich das sogenannte theistische Gottesbild, jenseitige Gestalt, noch nicht abgelegt. Aber prompt war es so gewesen, in der Schule mit den Gymnasiastinnen und Gymnasiasten, dass ich langsam Abschied genommen habe von dem Gottesbild. Und heute bin ich Agnostiker.
Ich muss das schnell sagen, mit einem Wort Agnostik.
Agnostiker ist einer, der sagt, ich weiß nicht, ob es Gott gibt. Vielleicht gibt es ihn, vielleicht gibt es ihn nicht. Ich halte das offen. Das ist nicht das Gleiche wie ein Atheist. Ich bin nicht Atheist. Ich bin Agnostiker geworden. Und das habe ich meinen Schülerinnen und Schülern zu verdanken.
Die haben mich auf den Punkt gebracht. Die ständige Auseinandersetzung.
Die haben mich herausgefordert und haben gesagt, wo stehen Sie eigentlich? Und dann sage ich es.
Das ist ja das Schöne daran, dass wenn man mit jungen Leuten zusammen arbeitet, dass sie es einem immer zurückspielen. Also wir haben ja auch viele junge Lernende. Und für mich ist das auch eine Bereicherung zu sehen, wie die sich entwickeln. Und dass wir denen dürfen, auch unser Wissen mitgeben. Und nachher den Weg zu schauen, was sie machen. Und die Begeisterung, die sie für einen Beruf aufbringen. Also ich denke, das ist ein sehr guter Kontrast zum Bahnhof Bern, wo man auch andere Junge sieht, die mich auch sehr beschäftigen, die Situation dort. Aber das, was wir bei uns erleben, die Begleitung von den Lernenden und wie sie sich den Kranken zuwenden, das ist ein Highlight für mich.
Ja, ich habe ganz am Anfang gesagt, ich war bei euch auf der Abteilung und wollte mir eigentlich dort ein Vorgespräch machen und er hat den Pieps nicht abgeben können. Und er ist das gegangen wie verrückt und ihr habt da bei mir geredet und dazwischen unendliche Telefone abgenommen. Irgendwie, es hat an der Tür geklopft, die Leute, das Team von der Intensivpflege waren draussen und haben einen riesigen Früchtekorb gebracht für die Abteilung. Und ihr habt Ambulanzen bestellt und Verlegungen und so. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, nachher habe ich richtige Herzbeschwerden bekommen, die ich euch schon nur zugeschaut habe. Und ihr seid aber ganz ruhig geblieben. Ganz ruhig, das hat euch nicht gestresst.
Nein, ich habe das Gefühl, es war eigentlich eher ein ruhiger Nachmittag. Aber es ist wahr, wir hatten kranke Leute und dann konnte ich meinen Sucher eben niemandem abgeben in dieser Zeit. Aber etwas, was ihr ansprecht, das ist, das Spital funktioniert natürlich nur gut, wenn man exzellent zusammenarbeitet. Und ich glaube, da kann ich sagen, dass das Inselspital jetzt eines von den Unispitälern ist, was da herausragend ist, weil wir sehr, sehr gute Kontakte untereinander, unter den Kliniken haben. Und das ist auch wichtig, weil wir haben Patienten, eben, die kommen als Notfall rein, kommen vielleicht zu uns auf die Überwachungsstation, werden operiert, landen in der Intensivstation und nachher, wenn es eine Herzoperation ist, halt weg von der Kardiologie, die Herz- und Gefäßchirurgie. Und wenn wir da nicht ganz gut zusammen arbeiten, dann gehen da viele Informationen, die nachher für die Betreuung dieser Patienten wichtig sind, verloren. Und bei uns, ich glaube, da kann man jetzt sagen, wir haben wirklich einen guten Zusammenhang und eine gute Zusammenarbeit. Und die Intensivpflege hat das ausgedrückt, indem sie uns einen riesen Fruchtkorb gebracht haben. Genau an diesem Tag, das war nicht heim.
Was mich sowieso erstaunt, bei so riesigen Spitälern, dass Patienten nicht verloren gehen. Also die verschwinden irgendeinem Ort in einer Abteilung, weil noch die und die Untersuchungen anstehen. Und irgendeinmal kommen die eine Stunde später bei euch bei der Abteilung wieder für sie. Sind früher auch nicht Patienten verloren gegangen in diesem riesigen Gebildeinsel?
Also ich glaube, das ist etwas, was sehr viele Patienten Angst haben, weil es ist ein 1000-Betten-Spital. Ja, es arbeiten 6000 Leute in diesem Spital. Es ist ein riesiger Betrieb und es braucht gute Abläufe. Aber ich glaube, wenn man innerhalb einer Klinik ist, dann ist man ein bisschen in einem engeren Bereich und dann geht das nachher verloren. Weil ich denke, was halt ganz wichtig ist, das ist nachher unsere Professionalität. Also die Patienten kommen ja zu uns rein, weil sie etwas haben und sie wollen möglichst von dem geheilt oder zumindest von ihren Beschwerden gelindert werden. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir dort eben hochprofessionell wirklich arbeiten. Und für das braucht es das Fachwissen, aber es braucht auch eine gewisse Empathie von den Leuten, die in diesem Bereich arbeiten. Ihr seid
ja immer noch Schwester Marianne. Ihr sagt nicht, ich bin Frau Gandon, sondern immer Schwester Marianne. Ja, ihr seid wahrscheinlich die letzte kranke Schwester, die sich so sagt im Inselspital.
Also im Inselspital wahrscheinlich schon, weil da lachen zum Teil die Leute darüber. Aber ich bin mit Haut und Haar Schwester. Ich wollte das eigentlich von Kind auf immer Schwester werden. Und ich bin das so geworden. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, dass ich in einem anderen Beruf wirklich etwas gescheites hätte anfangen können. Ich brauche diesen Beruf.
Und wieso also, seid ihr die Schwester Marianne und nicht Frau Gandon?
Jetzt bin ich halt 32 Jahre in dieser Insel und mit der Lehrzeit 35, 36 Jahre in diesem Beruf. Und ich habe als Schwester angefangen und ich habe mir gesagt, ich höre als Schwester. Es ist schon, für viele Patienten ist es halt einfacher, wenn sie können sagen, Schwester. Weil mit dem Dreischichtenbetrieb, den wir haben, da, auch wenn ein Patient kurz bleibt, und bei uns bleiben sie im Durchschnitt nur etwa 2,9 Tage im Schnitt, ist schwierig, dass sie sich die Namen alle merken können. Man kann sagen, Schwester, ist das für die Patienten angenehmer.
Aber es gibt junge, kranke Schwestern, die es hassen wie Gift.
Ja, also jetzt bei mir, in meinem Bereich, das sagt, kenne ich etwas, wenn ein Patient zu ihrer Schwester sagt. Also es ist wichtig, dass man den Patienten dort abbaut, wo er ist. Und dann gehört halt auch die Zahnräder dazu. Aber es ist wahr, alle meine Mitarbeitenden und eigentlich alle, die ich kenne im Inselspital, die stellen sich als Frau sowieso vor. Und vorgestern hat mir ein Patient gesagt, ah, das ist schön, ihr seid noch Schwester. Und dann habe ich gesagt, ich bin Schwester und Frau. Aber hier bin ich Schwester Marianne.
Gibt es eigentlich so Zeiten, wo der ganz viel Betrieb hat, wo einfach sehr viele Herzgeschichten zusammenkommen? Also wo man weiss, ich weiss ja nicht, vor Weihnachten oder im Frühling, wenn alles wieder losgeht.
Also Feiertagszeiten und Ferienzeiten, das ist Stress für viele Leute. Und da können wir schon gewisse Sachen kommen da zusammen. Also das weiss man aus Studien, dass halt von denen, wo man plötzlich für die Familie Zeit hat, dass man kann nicht einfach auf Knopfdruck zusammenleben. Ich denke, dass Zusammenleben etwas vom Allerschwierigsten ist überhaupt auf dieser Welt. Und dort, wo es plötzlich funktionieren sollte, was nicht funktioniert, kann es schon sein, dass das dazu beiträgt. Was man ein bisschen mehr noch merken, das ist, wenn es kalt ist, weil Patienten, die schon eine Vorgeschichte haben, wo es vielleicht noch so gegangen ist, wenn nachher das kalte Wetter kommt und die Schneeschuhflage gesagt ist, das geht nachher häufig nicht mehr. Und das ist das, was dazu führt, dass Patienten nachher sich beim Hausarzt melden oder bei uns kommen.
Also ihr wisst, wenn es schneit, nachher seid ihr daheim und denkt, aha, es schneit gut, wir werden heute viele Patienten haben.
Ja, es hat viele verschiedene Faktoren, die Rolle spielen. Also sicher Föhnlagen spielen gewisse Rolle, gewisse Wetterdrücke. Aber natürlich nicht nur, weil die Patienten haben eine Vorgeschichte, sie sind familiär vielleicht auch schon belastet. Oder es hat halt Risikofaktoren, die zu Herzkrankheiten führen. Wo, ja, wenn man Bluthochdruck nicht gut einstellt oder ein Diabetes schlecht behandelt ist, das führt halt schnell zu einer Herzkrankheit, also wenn man das ganz gut im Griff hat.
Ihr habt ja vorhin gesagt, ihr hättet es immer wollen werden. Er wollte immer eine Krankenschwester werden.
Ja, immer. Vielleicht hat die Mutter dazu beigetragen, weil die ist eigentlich, ja, ich kann mich als Kind nicht erinnern, dass die Mutter mal ganz gesund war. Die war immer krank, auch herzkrank. Darum hat sie mich vielleicht jetzt am Schluss von meiner Karriere aus der inneren Medizin doch noch in Kardiologie verschlagen. Aber das kann sein, dass das mitgeprägt hat. Also ziemlich sicher kann das ja, jetzt auch mit dazu beigetragen.
Und gewisse Jugendbücher.
Und dann habe ich natürlich Susanne Bardenbücher gelesen, das ist klar. Das glorifiziert das total. Und da kommt man dann schon ein bisschen auf die Welt, wenn man in der Schwesterschule ist. Dann merkt man, nein, ist nicht ganz so. Ja. Und dann ist es wie mit allem im Leben, man wächst rein. Und schlussendlich ist es immer noch, ja, ist, auch wenn ich zurückschaue, ist genau
ein Traumberuf?
Das. Ja, ja.
Hättet ihr auch immer wollen, Priester werden. War das auch eine Berufung oder ein Traumberuf für euch, Josef Hochstrasser?
Ja, ich bin in Zäbiken aufgewachsen, im Kanton Luzern. Zäbiken war katholisch geprägt. Ich habe lange gebraucht, bis ich einmal gecheckt habe, dass es auch noch Reformierte gibt. Und dort war ein ganz toller Pfarrer gewesen. Der hat mit uns geschultet und der hat auch einmal getraut, in einer Frau in die Augen zu schauen, ohne feuerrot zu werden. Der hat auch mal ein Bier getrunken. Ich habe gedacht, das ist ein Mensch, das ist ein Mann, das ist ganz toll. Und der ist so in dem mystischen, magischen Bereich daheim. Oder der leitet die Zeremonien. Ich bin gerne in die Kirche gegangen. Und nur schon der Weg zur Kirche war ein riesen Erlebnis. Zu einer Maiandacht beispielsweise am Abend. Maria-Andacht. Da haben wir eine halbe Stunde in die Kirche und da sind wir über die Heuschöchli gekumpelt, haben uns versteckt in diesen Heuschochen innen und sind dann in die Maiandacht gegangen. Und ich habe gedacht, das möchte ich auch werden. Ich möchte auch so ein, damals habe ich vielleicht gedacht, so eine Zeremonienleiter von magischen Praktiken werden. Das hat mich fasziniert. Ich war Ministrant und dann musste ich am Morgen um 5 Uhr auf, dass ich dann um 6 Uhr in der Frühmesse konnte ministrieren. Und dann muss man sich so eine Winterlandschaft vorstellen. Ich habe als Erste Spuren gelegt in Schnee, bin dann in die kalte Kille gekommen, habe den Hauch gespürt so, vor der Hand. Und dann hat der Priester die lateinischen Formeln gemurmelt und ich habe sie mitgemurmelt. Das hat mich fasziniert. So etwa bis ich 13 war und plötzlich habe ich den Sport entdeckt. Also ich habe wie vergiftet Weitsprung gemacht und Hochsprung gemacht und habe dann halt eben auch den Fußball entdeckt. Und vor der Matura bin ich vor der Alternative gestanden, entweder Fußballtrainer oder Pfarrer.
Und das ist eine super Alternative.
Das war eine Alternative. Und ich hatte schlaflose Nächte und habe nicht genau gewusst. Und habe dann das ganz pragmatisch gelöst. Ich habe mir gesagt, als Fußballtrainer ist es schwierig, auf Kanzler zu steigen an einem Sonntag. Da musst du zum Training gehen. Aber umgekehrt geht das wahrscheinlich schon. Und prompt ist es so dann gekommen. Als Pfarrer kann ich jederzeit auch Fußball spielen. Und ich spiele ja jeden Samstag mein Match am 10.
Mhm. Aber es gibt ja noch schon einen Unterschied zwischen Fußballtrainer und katholischen Priester. Ist das Pflicht-Zölibat nie ein Thema gewesen bei euch als junger Mann? Auf was für einen Lebensweg, dass ihr da geht, wenn ihr wisst, Frauen sind für euch tabu?
Ja gut, also das geht natürlich weit zurück. Ich habe zwei Brüder noch. Wir sind als drei Buben aufgewachsen. Also es ist keine Schwester rum, es ist Mutter rum gewesen. Die einzige weibliche Bezugsperson für mich, lang. Und dann hatte ich den Wunsch gehabt, Priester zu werden. Und ich muss ehrlich sagen, der Pflichtzölibat, den habe ich damals locker genommen. Also das ist ja noch nicht so hoch gewesen, oder? Als ich diesen Berufswunsch gehegt habe. Aber es war ganz lässig. Also ich weiss noch, meine Schulkameraden haben mich geschützt irgendwo schon bereits. Oder? Jeder war schon so ein bisschen verliebt in ein Mädchen in der Schule. Und die haben schon irgendwo geschaut und auch die Mädchen aufpassen. Pass auf, mit dem Josef, da darfst du dich nicht einladen. Der wird Priester, oder? Da gehen wir also nicht in die Nähe, dass der nicht in Versuchung kommt. Und lang, ich bin ein optimistischer Mensch, lang habe ich gedacht, ja, das prestierst du dann schon, oder? Mhm. Und hast wahrscheinlich verdrängt.
Und dann sind ihr nach Bümplitz gekommen, da hier eine Gemeinde zu Bern, katholische Gemeinde Bümplitz, sind dort Vikar geworden. Und quasi vom Tag 1 an hat er mich verliebt, oder wie ist das
gegangen? Ja, es war unglaublich. Ich kann es ja nicht wollen. Ich habe ja wirklich im Bischof Henki, der schon gestorben ist unterdessen, in die Hand versprochen, dass ich den Pflichtzölibat halten tue. Ich habe aber auch gleichzeitig, wie das jeder von meinen Kollegen auch gemacht hat, einen Brief geschrieben, 3-4-seitigen Brief, dass ich nicht garantieren kann, dass ich den Pflichtzölibat das Leben lang halte. Ich weiß nicht, was ich Bischof Henki gefahren ist damals, dass er das hat durchgelassen, in mir. Oder? Und bin nach Bern gekommen, Bern-Bümplitz, und bin voll in die Arbeit. Ich habe die Nacht am 12 Uhr noch Sitzungen abgemacht mit den Jungen. Und dann ist mir die damalige Religionslehrerin unter die Augen gekommen und dann hat sie mich verwünscht. Dann habe ich mich unsterblich verliebt und das war eine riesige Naturkatastrophe für mich. Das war die erste Frau, die mir begegnet ist, wo ich wirklich als Frau mit Leib und Seele und Geist wahrgenommen.
Und er hat es Lampen gegeben.
Ja, grausame Lampen, weil heute ist das fast kalter Kaffee, wenn ein Priester heiratet, sagen wir, ja schon, einen mehr wieder. Aber vor über 30 Jahren war das schon außerordentlich. Tragisch war es auch, als ich das meinen Eltern erzählte. Mutter, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Klischee ist, ihr Anliegen war nur, hoffentlich geht es dir, hoffentlich geht es euch gut. Und der Vater hat da wie ein Berserker. Du kommst mir nie mehr heim mit dieser Hure. Und grauenhaft da. Heute weiss ich, dass er durch die katholische Kirche und die Aufrechterhaltung von dem unseligen Gesetz derart kaputt gemacht worden ist, dass er so hat müssen reagieren. Aber es ist 3 Jahre gegangen, bis er weich geworden ist. Ich habe ihn nicht weich geklopft. Er selber ist auf den Weg gegangen und lebt heute immer noch. Wird bald 95 und ist mit 88 schlussendlich aus der römisch-katholischen Kirche austreten. Er hat einen riesen Weg hinter sich und ich ziehe den Hut von meinem alten Vater.
Liebe verändert das Leben.
Ja.
Das kann man sagen.
Marianne Gandon.
Ich bin wegen der Liebe mal ausgewandert auf Frankreich, also in Bretagne. So habe ich eben das Meer lernen können. Und ich habe sogar Französisch gelernt, was man nie hat gedacht, als ich in die Schule gegangen bin. Weil da war ich nämlich eine Niete. Und die Liebe macht alles möglich, wie man sieht. Ich bin auch zurück in die Schweiz gekommen, weil mein Mann gestorben ist und ich dort keine Arbeit gefunden habe. Ich war zu alt, um eingestellt zu werden. Wo Frankreich mit ihrer grossen Arbeitslosigkeit dann gerade hat die Arbeitgeber von der Sozialabgabe entbunden, weil sie solche eingestellt, die unter 25 waren und ich bin 37 gewesen. Das ist natürlich nicht gegangen. Und so bin ich dann wieder zurück in die Schweiz gekommen und natürlich wieder in meine berufliche Familie zurück, ins Inselspital und bin dann dort nachher ja Oberschwester geworden.
Die Liebe zu dem Mann aus der Bretagne, wie hat die angefangen? Die also beim Herr Hochstrasser war es Bümplitz.
Bei uns hat die erste Begegnung stattgefunden wegen Berner Sennenhunde, weil unsere Eltern die haben Berner Sennenhunde gezüchtet. Und mein Mann ist mit Freunden, die so einen Hund haben wollen, in die Schweiz gekommen. Das habe ich ihn das erste Mal lernen kennen und da hat es aber noch nicht so gefunkt. Ich hatte gar nicht so viel Zeit. Ich bin dann auch wieder auf Bern, weil ich arbeiten musste. Und bin dann nachher in Bretagne in die Ferien und dort haben wir uns dann wieder begegnet. Und dann hat es so langsam, also nicht Liebe auf den ersten Blick wie beim Herrn Hochstrasser, hat es eine Beziehung gegeben. Ich habe dann sehr viel profitiert durch meinen Mann, weil ich bin eben außen war. Also ich habe nichts gekannt in französischer Literatur, nicht in Kunstgeschichte, nicht in Malerei. Und ein Highlight auch war mit ihm die erste Ausstellung, die es gegeben hat, Centenaire de l'Impressionnisme, 1976 in Paris, eben zum 100-jährigen Jubiläum von der ersten Impressionistenausstellung in Paris. Und das sind natürlich für mich, das hat mir neue Welten aufgetan und die habe ich genützt und geschluckt.
Und für euch war klar, jetzt gehe ich, jetzt Ich hier das Zelt abbrechen und gehe nach Frankreich.
Oh, nein, nein, es hat alles noch etwas gedauert. Meine Freunde waren hier in Bern und ich habe überhaupt nicht eingesehen, warum ich jetzt das Zelt hier abbrechen soll. Und das war ein langsames Weichkochen, bis ich dann doch gegangen bin. Und nachher, ja, als ich dort war, ich muss sagen, es ist wirklich ein Land, das ihm andere Möglichkeiten bietet. Es hat eine Weite, die wir natürlich, ja, die ich aus dem Emmental in der Hügelin sowieso nicht kennt habe, die mir auch gut da hat. Und nachher hat es eine Mixtur von der SVP Schweiz, wo meine ganze Familie drin ist, zu der Radikalsozialistin in Frankreich. Und die Mixtur hat hitzige Debatten in der Familie, aber auch vor allem mit meinem Mann. Und hat mich dann irgendwo eingemietet. Nachher.
Und was hat er denn dort gemacht, die Jahre in der Bretagne? Hat er können helfen?
Wir haben sehr viel Umschwung gehabt. Ich habe sehr gerne geatmet, das mache ich jetzt immer noch, weil ich finde, das ist etwas, wo man gut so seine Gedanken kann laufen und so über Gott und die Welt oder eben nicht Gott und die Welt nachdenken. Und nachher wollte ich dann arbeiten, habe das Gesundheitswesen in Frankreich lernen können. Und dann hat mir aber die Gemeindeschwester dort in dieser Gemeinde gesagt, 2000 Einwohner im Winter, im Sommer hatte es etwa 25'000, weil es so eine Badestation war im Sommer. Eine Gemeindeschwester, das lange, es hat nicht auskommen für zwei. Und die sind dort auch anders organisiert, weil die haben eine Praxis wie eine Arztpraxis, aber einfach Pflege. Und werden auch gerade direkt bezahlt von den Patienten, die dann irgendetwas von ihnen brauchen. Mit Ausnahme von den Langzeitkranken. Dort läuft es wie bei uns. Ist auch abgerechnet über die Krankenkasse. Dann dachte ich, ja gut, was mache ich? Ich habe mit ihr ein bisschen diskutiert. Und dann hat sie dann gesagt, ja, es hat Ausgesteuerte, die keine Rechte mehr haben, keine Krankenversicherung mehr haben. Und nachher habe ich den einen Tag pro Woche manchmal auch noch einen halben zusätzlich eingesetzt, für die Patienten zu betreuen. Sie hat mir dann so fast abgelaufene Verbandsreste gegeben und ich habe dann bei Firmen Sponsoring so Sachen bekommen, wo das nachher eigentlich immer am Mittwoch habe ich das gemacht und manchmal bin ich am Freitag oder am Samstag noch reinschauen. Und weil das wirklich Leute waren, die sehr, sehr marginal gelebt haben, zum Teil dann, ja, es hat eine Patientin gegeben, die hat Büchsenfutter, Hundefutter oder Katzenfutter gegessen. Dann haben wir auch ja, in unserem Zweierhaushalt, wenn wir da so, in Frankreich gibt es Boulet, die sind 4 Kilo. Das war für uns viel zu viel gewesen, dann sind wir da verteilen. Und mein Mann hat das zuerst gar nicht wollen haben. Wir hatten ziemlich einen Krieg wegen dem. Und am Schluss hat aber er aber gesagt, ja komm, wir gehen noch schnell. Und haben noch nicht mehr etwas hergebracht. Das war eine gute Erfahrung für mich.
Arme ja. Leute kümmern, die also, dort im gewöhnlichen Gesundheitssystem keinen Platz mehr haben.
Ja, und wo man hier hat gesagt, oh, da muss man sofort schauen, da muss in ein Heim, das geht nicht mehr. Da merkt man, dass eben Frankreich ein anderes Land ist, wo zum Teil auch andere Sachen zulässt, weil für die Patienten hat das zum Teil gestimmt. Also die wären in einem Heim völlig unglücklich gewesen, hätten gar nicht können, sich dort einfügen, weil sie schon über 10, 15 Jahre so auf der marginalen Seite gsi sind.
Also auch ein bisschen verwahrlost.
Eindrücklich gewesen. Sehr verwahrlost. Also, wenn man die Tür aufgetaucht hat, hat man nie so ganz genau gewusst, dass man dann hinter der Tür antrifft. Und manchmal hat man sie gar nicht wirklich aufgetaucht. Hat man zuerst einfach ein bisschen schauen, was da alles so rum ist. Also es war eindrücklich gewesen.
Euer Mann ist gestorben. Und wenn es die Möglichkeit hatte, dort in der Bretagne zu bleiben, dann wäre er gerne geblieben.
Dann wäre ich geblieben, weil ich sehr gute Freunde hatte dort, die sich auch eingesetzt haben, dass sie zu einer Stelle kommen. Aber eben das Problem war, ich bin gerade im falschen Zeitpunkt bin ich dort verwitwet und nachher wirklich zu alt, um mich einzuschleusen. Und ja, von irgendetwas habe ich müssen leben. Haben wir gesagt, gut, wenn es nicht klappt innerhalb von einem halben Jahr, dann gehe ich zurück in die Schweiz. Als ich in der Schweiz beizügelt war, konnte ich nachher zu einem Ort arbeiten. Aber das hat dann auch gestimmt für mich. Ich war wieder hier in der Schweiz und habe hier auch gute Freunde. Und das war für mich auch wichtig. Das hat mir auch sehr geholfen.
Religion ist heilbar. Heisst das Buch Josef Hochstrasser, das dir den Herbst wo im Zeitglocken Verlag, der Herbst ist rausgekommen. Glaube, Schule, Fußball, diese drei. Wieso ist Religion heilbar? Wieso soll das heilbar sein?
Nein, es gibt schon auch Fehlformen von Religion. Ich habe ja gerade von meinem Vater erzählt, der, glaube ich, ist ein sehr, sehr gutgläubiger Mensch gewesen, Katholik gewesen. Aber auf der anderen Seite von dieser Medaille haben ihn eben auch Dogmen und fixe Ideen von der katholischen Kirche, Ideologien von der katholischen Kirche wirklich kaputt gemacht. Haben ihm ein Stückchen weit Menschlichkeit genommen. Sonst hat er ja nicht so reagiert, als ich damals erzählt habe, ich habe mich verliebt, ich möchte gerne heiraten. Oder ich denke auch an Islamisten. Sie bindet sich einen Bombengürtel um den Bauch herum und lassen sich in die Luft zehren für Allah. Das kann doch nicht sein. Oder ich habe ja auch auf Kreuzzüge hingewiesen aus der Vergangenheit. Es kann ja nicht sein, dass ein Papst aufruft, wir gehen ins Heilige Land und rühren die Juden raus und die Moslems. Das sind krankhafte, neurotische Formen von Religion. Und so Menschen, die Religion so interpretieren, müssen auf den Weg der Heilung gehen. Ich habe diesen Titel übrigens gefunden an einem Mur gespreit in Berlin. Wir sind mit der S-Bahn unterwegs und plötzlich sagt meine Frau, hey, da ist der Titel. Religion ist heilbar. Unglaublich. Und dann haben wir das so übernommen. Ist natürlich auch ein provozierender Titel. Meine These und meine Lebenserfahrung ist die, dass Religion abgrundtief heilend kann sein.
Heilend kann sein.
Heilend kann sein. Und heilend soll sie, meine ich auch.
Gut, aber ihr sagt, Glaube, Schule, Fußball, diese drei. Schließt das die Religion aus? Also ich habe so gelesen, wie Religion ist heilbar, okay, vergessen wir es, aber Glaube, Schule, Fußball, das ist ironisch.
Nein, gar nicht so, sondern ich nehme in meinem Buch Stellung zur Gottesfrage, zur Frage vom Glauben, zur Religion in der Schule. Wie kann man Religion in der Schule interpretieren, bringen, lehren? Und zum Fußball. Und da habe ich halt eine verrückte These. Ich vertrete die These, dass der Fußball eine Form von Religion ist. Jetzt sind Sie sprachlos.
Nein, ich bin nicht sprachlos. Ich habe gerade gedacht, das ist natürlich sehr viel diskutiert worden, schon an der WM, wo das einfach für viel ist, das ein Glaubensersatz, der Fußball.
Nein, vertrete ich eben nicht. Ich vertrete nicht, dass Fußball nur eine Ersatzreligion ist, sondern ich vertrete allen ernstens These, dass Fußball eine Form ist von Religion. Und zwar eine Primärform von Religion. Nennen Sie Naturreligionen. Naturreligiöse Menschen gehen eine Quelle nennen. Und die Quelle, die besteht nicht nur aus Wasser, sondern hinter ihnen ist der Quellgeist. Oder sie gehen zu einem Baum und verehren halt den Baumgott da drinnen. Und Millionen von Menschen verehren den Ball. Aber nicht nur als rundes Element, sondern sie vermuten viel, viel mehr hinter dem Ball. Ich bin ja immer wieder jemand, wo der Ottmar Hitzfeld, mit dem ich befreundet bin, Dortmund trainiert hat, im Westfalenstadion war. Jetzt trifft man mich etwa in der Allianz Arena in München. Und das läuft mir wie Schauer über den Rücken. Oder auch in Dortmund. Leuchte auf, mein Stern Borussia. Unglaublich, das Lied. 60'000 singe ich das. Oder auch in München. Bayern, Stern des Südens. Ja, ich weiß, München. Da müssen sich die katholischen und reformierten Kirchen noch ziemlich zusammennehmen, dass sie an einem Wochenende 60'000 Leute in die Kirche bringen. Mhm. Allianz Arena füllt das einfach.
Aber ich kann auch sagen, vor den Kirchen wird auch weniger geprügelt. Es gibt wenig reformierte Hooligans.
Ja, das gibt es aber auch. Also Fundamentalisten und Fundamentalistinnen sind für mich geistige, weltanschauliche Hooligans.
Ihr habt das Buch gelesen. Marianne Gandon.
Ja, also ich habe nichts mit dem Fußball am Hut, weil da bin ich kindheitsgesättigt, weil ein Bruder von uns musste in der Zeitung lesen. Gleichzeitig hat er die Stöpsel drin vom Radio und dazu noch den Fernseher geschaut. Und das hat uns natürlich verhindert, uns anderen, die weniger Fußball interessiert waren, dass wir das Programm haben können, das wir gerne hätten.
Ah, der hat immer müssen Schutter
schauen. Der musste Schutter schauen. Mhm. Nein, mir ist etwas anderes viel mehr am Herzen. Das ist Patientensicherheit, das ist etwas, was ich mich sehr einsetze dafür und das ersetzt vielleicht bei mir den Sport, ich weiß es nicht. Aber das ist etwas, was für mich ganz wichtig ist, weil man ja in der letzten Zeit sehr viel in Zeitungen gesehen hat, Fusch in Spitäler war so ein Blickschlagziel gewesen, aber es hat viel früher angefangen. 2000 mit einem falsch amputierten Bein im Tessin.
Jetzt muss ich schnell nachfragen. Ihr meint so, was die Leidenschaft von Josef Hochstrasser für den Fußball ist. Habt ihr wie noch ein zweites Standbein? Ja, das ist die Patientensicherheit. Ja. Tun wir schnell Fußball und dann Patientensicherheit. Weil man kann es, glaube ich, schlecht miteinander mischen. Wir haben nämlich noch bei euch Wunder genommen. Josef Hochstrasser, eben ein Freund von euch, der hat das Buch übrigens geschrieben, ist der Ottmar Hitzfeld, der Trainer von Bayern München, wo zur Diskussion steht, für hier National, Schweizer Nationaltrainer, Nachfolger von Köbi Kühn. Die lachen so, die wissen etwas. Nämlich?
Ja, aber jeder sagt ja, ich weiss es, was er macht. Das war schon toll.
Was gewesen. Wird es?
Nein, es war toll gewesen für unsere Freundschaft, die 22
kommt
Jahre
jetzt dauert. Kommt wieder in die Schweiz?
Ja, wartet jetzt einen Moment. Läutet er mir an vor einer Woche und sagt, du, ich habe meiner Frau, meinem Sohn, und ich sage es jetzt dir, habe ich gesagt, was ich mache. Und das war so ein tolles Zeichen gewesen für unsere Freundschaft. Und er weiss ganz genau, dass ich nirgends nur ein Wörtchen sagen. Da kommt mein altes Beichtgeheimnis als katholischer Priester zum Zug. Und das kann ich noch.
Ja.
Ich sage nichts.
Gut. Aber ihr habt vielleicht in der Zukunft ein bisschen mehr Zeit mit ihm.
Ja, jetzt am 3. Januar kommen wir wieder zusammen in Engelberg und dann überlegen wir dann zusammen,
was ihr in Zukunft in der Schweiz mehr könntet unternehmen.
Ja, wir übernehmen zusammen Barcelona.
Aha, ihr wollt zusammen Barcelona übernehmen. Ja, also wenn ihr als Religionslehrer jetzt pensioniert werdet, ihr lasst euch frühzeitig pensionieren, dann geht ihr nach Barcelona.
Was genau?
Genau. Weisst ihr, euer Freund von dem...
Er weiss noch nicht.
Noch nichts. Aber so stellt ihr euch das vor. Ihr geht zusammen Barcelona
trainieren. Ja, man hat ja Visionen, oder?
Ja, absolut. Gut, wir lassen es so noch offen. Ihr habt eben vorhin gesagt, eben das soll euer zweiter Standbein, wo ihr mit Herz und Seele drin seid, ist die Patientensicherheit, die in den letzten Jahren ein grosses Thema geworden ist, weil man auch viele Fehler in den Spitälern in der Regel auch vertuscht, weil das auch grosse Prozesse nachzieht, einen schlechten Ruf gibt. Und ihr seid jetzt in dieser Stiftung, die so die Patientensicherheit gewährleistet.
Das ist etwas, was wir in den letzten Jahren lernen mussten oder immer noch am Lehren sein, dass man eben zu Fehlern steht. Und es gibt keine fehlerlose Gesellschaft, also bei uns eben passieren Fehler und dass man mit denen konstruktiv umgeht. Also ich denke, etwas vom Wichtigsten ist, dass man lernt aus den Fehlern. Dass man Fehler macht, das ist eins, aber wenn man nicht daraus lernt, das denke ich, das ist unverzeihlich. Und die Stiftung, die hat sich zum Ziel gesetzt, dass sie allen Gesundheitseinrichtungen, also nicht nur mit den Spitälern, das hat auch Mitglieder aus Gemeinschaftspraxen drin, Vertreter, dass man wirklich lernt, mit dem umzugehen, dass man saubere Fehleranalysen macht, weil ganz viel, das ist das, wo man wirklich muss davon wegkommen, werden ja bei Fehlern einzelne Menschen angeschuldigt. Ja, du hast einen Fehler gemacht, das geht nicht. Und dann macht man Sanktionen. Und von dem muss man wirklich wegkommen, weil ganz viel hinter den Fehlern stecken ja Systemprobleme, was wirklich wichtig ist, dass man die angeht. Wir haben bei uns jetzt in der Klinik so einen Zirkel eingerichtet. Seit Ende 2003 haben wir angefangen, wirklich nachher im 2004, wo wir regelmässig Fehlermeldungen, die von Pflegenden und von Ärzten reinkommen, analysieren und dann schauen, was wir können machen, für dass die Fehler nicht mehr wieder passieren. Eben, nicht alle Fehler kann man so ausmerzen.
Also zum Beispiel, es gibt einzelne Sachen.
Beispielsweise haben wir Probleme gehabt mit regelmässigen Fehlermeldungen zu Fehleinstellungen von der Rate, wenn man Medikamente mit Infusions- oder mit Spritzenpumpen verabreicht. Da haben wir zwar Doppelkontrolle von den Medikamenten schon lange eingeführt, das haben die meisten Einrichtungen eigentlich. Aber wir haben nachher, wenn man zum Patienten gegangen ist und der Apparat eingestellt hat, dort haben wir keine Doppelkontrolle gemacht. Das haben wir nachher eingeführt, da haben viele Pflegende haben zuerst revolutioniert und gesagt, das geht nicht, das können wir nicht, das ist nicht immer eine Kollegin nur. Und wir haben viele Medikamente, die so verabreicht werden, also es braucht viel Hurti, jemand, der dann noch eine Kontrolle macht und das auch visiert. Aber seit wir das eingeführt haben, haben wir zu dieser Problematik keine Fehlermeldungen mehr.
Also dass immer jemand noch mal doppelt kontrolliert. Mhm. Noch jemand sagt, kommst schnell schauen, habe ich es richtig gemacht. Ja. Eigentlich.
Und das ist häufig problematisch, so weil in der Nacht oben ist man allein. Man muss jemanden von der Nachbarabteilung rufen. Also es ist schon ein Mehraufwand, den man dort betreiben muss. Und doch ist es ganz wichtig, weil es eine von diesen Möglichkeiten ist.
Und man ist natürlich selber als Patientin, Patient ist mal froh, wenn man im Spitalbett liegt und weiss, es wird ihm nicht das falsche Bein abgeschnitten.
Ja. Ja. Ich habe riesen Respekt vor Ihnen und Ihrem Beruf. Wegen einem Wort, das Sie gesagt haben, vielleicht etwa vor 20 Minuten. Das Wort Empathie, das heisst ja Einfühlungsvermögen. Ich bin ganz überraschend, habe ich eine Lungenentzündung bekommen im letzten Herbst und bin plötzlich flach gelegen und bin ins Spital eingeliefert worden. Aber ich glaube, ich bin wirklich innerhalb von kurzer Zeit wieder gesund gewesen, wegen einer Krankenschwester. Und zwar hat die so einfühlsam ist die mit mir umgegangen als Patient, dass ich bin also wirklich hell begeistert gewesen. Und gleichzeitig, die wechselt sich ja ab, ich verstehe das nicht so genau, ist ein Pfleger da gewesen und der hat das rein funktional gemacht. Hat mir da Sachen verabreicht und ist wieder davor gelaufen und mir ist eiskalt gewesen. Ich denke, da haben Sie eine riesen Aufgabe, die Zuwendung. Das finde ich grossartig. Das sehe ich auch bei meinen Schülern.
Ich glaube, die Pflege hat halt viel mit der Haltung zu tun. Also, es ist eine Haltungsfrage.
Mhm. Empathie. Mhm. Ich nehme das Stichwort auf, weil ich langsam zum Ende muss kommen. Ich wünsche euch und uns allen viel Empathie im neuen Jahr, im 08. Euch Josef Hochstrasser, euch Marianne Ganto, einen ganz schönen Sonntag, mein Publikum auch. Und Religion ist heilbar. Das Buch ist im Zeitglocken-Verlag rausgekommen, wenn man noch mehr Josef Hochstrasser lesen will. Herzlichen Dank, adieu miteinander, schönen Sonntag.